3 Monate, 2 Wochen und 4 Tage. So lange saß ich im Halbdunkel des Kellergeschosses meiner Eltern, auch wenn ich mir vornahm, nicht zu zählen. Das schmale Fenster unter der Decke ließ gerade genug Tageslicht herein, um mich daran zu erinnern, dass die Welt über mir weiterlief, während ich zwischen Absagen und Schulden festhing. Auf dem Bildschirm leuchtete die nächste standardisierte E-Mail auf. Danke für Ihr Interesse. Wir haben uns für andere Bewerber entschieden. Ich klappte den Laptop zu, härter als nötig. 5 Jahre Studium, ein Ingenieurabschluss einer soliden Universität und über $80.000 Studienkredite hatten mich zurück in mein Kinderzimmer gebracht, auf eine Ausziehcouch und unter den tastenden Blick meiner Mutter.
Jake? Bist du wach?
Rief Christine von der Treppe herab.
Ja,
antwortete ich, meine Stimme noch rau, obwohl der Mittag längst vorbei war. Die Stufen knarrten, als Christine erschien, eine Tasse Kaffee, in der einen Hand ein ausgedrucktes Blatt in der anderen. Ihr Gesicht trug diese merkwürdige Mischung aus Sorge und Hoffnung, die ich in letzter Zeit zu oft sah. Sie stellte die Tasse auf den wackeligen Beistelltisch neben dem Bett und reichte mir das Papier. Eine Stellenanzeige. Oben stand Forschungsassistent Coral Island Marine Research Facility.
Meeresforschung?
Murmelte ich. Ich bin Ingenieur, kein Biologe. Lies weiter, sagte Christine und setzte sich auf die Bettkante. Die suchen jemanden mit technischem Verständnis. Geräte warten, Daten erfassen. Unterkunft und Verpflegung inklusive anständiges Gehalt. Ich strich mit dem Daumen über den dünnen, leicht feuchten Ausdruck. Ein 6-monatiger Vertrag auf einer abgelegenen Insel, etwa 100 Meilen vor der Küste, stand da. Ich änderte den Satz in meinem Kopf automatisch. Etwa 160 Kilometer. Gefordert waren mechanisches Geschick, grundlegende Programmierkenntnisse und die Bereitschaft, isoliert zu leben. Dinge, die ich ehrlich behaupten konnte. Ich weiß nicht, sagte ich, während ich weiterlas und der Widerstand in mir langsam nachließ. Coral Island? Nie gehört. Privat finanziert klein, erwiderte Christine. Ich habe kurz recherchiert. Die arbeiten an marinen Ökosystemen oder so. Wichtig ist, die brauchen deine Fähigkeiten und zahlen gut. Ich trank einen Schluck. Der Kaffee schmeckte stark und ein bisschen salzig, als hätte jemand Meerluft in die Tasse gegossen. Vielleicht bildete ich mir das nur ein. 6 Monate auf einem Felsen im Meer schienen drastisch, aber meine Alternativen waren aufgebraucht. Meine Ersparnisse lagen im Sterben und in weniger als 2 Monaten würden die ersten Raten fällig. Du denkst, ich sollte mich bewerben? Ich denke, du brauchst einen Neustart, sagte Christine leise. Und Abstand von allem hier könnte helfen, wieder klar zu sehen. Mit alles meinte sie die gescheiterte Bewerbungssaison, die Beziehung, die im Rückwärtsgang explodiert war, und die schweren, bleiernen Tage, an denen ich bis zum Mittag schlief und mich danach noch müder fühlte. Die Frist endet heute, fügte Christine hinzu und tippte mit dem Finger auf das Datum. Es ist einen Versuch wert. 3 Stunden später hatte ich den Lebenslauf aufpoliert, ein Anschreiben formuliert, das Begeisterung simulierte, ohne meine Ahnungslosigkeit zu verraten, und auf Senden gedrückt. Am selben Abend kam die Antwort. Videointerview am nächsten Morgen. Das Gespräch dauerte kaum 15 Minuten. Auf dem Bildschirm Dr. Emily Pierce, scharf geschnittene Züge, grüne Augen, die jedes Zucken registrierten. Ihre Fragen kreisten weniger um Technik als um Alleinsein. Die Anlage ist abgelegen, Miller, sagte Pierce. Der nächste Hafen liegt 4 Tage mit dem Boot entfernt. Versorgung nur einmal monatlich. Können Sie damit leben?
Ja,
sagte ich und merkte, wie mein Spiegelbild nickte, bevor ich es bewusst tat. Gut, wenn Sie wollen, ist die Stelle Ihre. Abreise in 3 Tagen. Packen Sie leicht, aber zweckmäßig. Tropisches Klima, unberechenbar. Die Zusage hinterließ eine Stille, in der mein Herz zu laut schlug. Ich kann das, hörte ich mich sagen. Ich bin bereit. Die nächsten 3 Tage verschwammen zwischen Besorgungen und Listen. Christine fuhr mich in den Baumarkt für ein stabiles Paar Arbeitsstiefel, in ein Geschäft für wetterfeste Kleidung. Ich kaufte ein einfaches Multitool, eine Taschenlampe, ein Notizbuch mit wasserfesten Seiten und ein paar Bücher, deren dicke Rücken Versprechen von langen Nächten gaben. Wir stritten kurz um Überflüssiges. Sie wollte, dass ich noch ein 2. Paar Stiefel mitnehme. Ich argumentierte, dass Gewicht auf einem Boot keine Nebensache sei. Am Ende packte ich doch die Reserve ein, wie immer, wenn Christines Hartnäckigkeit gewann. Im Haus roch es nach Pappe, Kaffee und der gespannten Stille von Abschieden, die man nicht dramatisieren will. Ich sortierte die Dinge in 2 Seesäcke. Werkzeug und Kleidung nach unten, Wertsachen und Papiere griffbereit nach oben. Zwischen die Hemden schob ich die alte Glücksmünze, die mir mein Vater einmal kommentarlos auf die Hand gelegt hatte. Metall. Schwerer, als es sein durfte. Ich sagte mir, ich sei zu alt für Talismane. Ich ließ sie trotzdem dort. Am Abend vor der Abfahrt saßen wir am Küchentisch. Der Regen trommelte leise gegen die Fenster, als wollte er mich vorab an ein anderes Wasser gewöhnen. Christine drehte die Tasse in den Händen. »Du meldest dich, wenn du kannst.« »Sie haben Satelliteninternet«, sagte ich. »Begrenzt, aber ich schreibe.« »Und hör auf deinen Bauch, wenn etwas seltsam ist.« Ich lächelte schief. »Ich fahre auf eine Forschungsstation, nicht in eine Geisterbahn.« »Seltsam ist kein Ort«, sagte Christine. »Es ist ein Gefühl.« Später stand ich im Kellergang und betrachtete das schmale Fenster. Das Licht dahinter ging aus, die Nacht drückte sich von außen ans Glas. Ich schaltete auch die Stehlampe aus. Dunkelheit hat einen Klang, wenn man wartet, einen Atem. Der Morgen roch nach nassem Asphalt. Wir luden die Seesäcke in den Kofferraum und fuhren schweigend. Je näher wir dem kleinen Industriehafen kamen, desto stärker wurde das Gemisch aus Diesel, Salz und altem Tauwerk, ein schwerer Geruch, der sich in die Kleidung setzte. Kräne zeichneten kantige Silhouetten in die dunstige Luft. Kein touristisches Postkartenmotiv, eher der Vorraum einer Entscheidung. Christine parkte am Rand der Kaianlage. »Willst du, dass ich mit reinkomme?« »Ich schaffe das«, sagte ich und spürte, wie der Satz in mir hohl nachklang. Wir umarmten uns, fester als sonst. Abschiede sind immer zu lang oder zu kurz. Dieser fand genau die schmerzhafte Mitte. Ich hob die Seesäcke aus dem Kofferraum. Als Christine davonfuhr, folgte ich mit dem Blick den roten Rücklichtern, bis sie im grauen Morgen verschluckt wurden. Dann stand ich allein zwischen nassen Holzbohlen und metallischem Klirren. Jemand bewegte sich auf einem wettergegerbten Fischerkutter. Eine schlanke Gestalt mit Mütze, die kurz zu mir herübersah und knapp nickte. Ich nickte zurück, obwohl mir die Geste nicht gehörte. Hinter mir lag das Kellerfenster, vor mir eine Insel, etwa 160 Kilometer jenseits der Küste. Dazwischen 4 Tage Wasser. Genug Zeit, um den Kopf zu leeren oder um ihn mit etwas zu füllen, das man nicht wieder los wird. Ich straffte die Schultern, nahm die Griffe meiner Seesäcke und ging los. Die Planken unter meinen Stiefeln gaben nach, als atme der Steg mit mir. Der Kutter lag schwer im Wasser, als würde er jede Bewegung überlegen müssen. Auf der Seite stand in verblasster weißer Farbe der Name Evelyn May. Der Mann an Deck war groß, hager und sonnengegerbt, seine Haut von Wind und Salz gegerbt wie das Holz unter seinen Stiefeln.
»Du bist der Neue«,
fragte er ohne Umschweife.
»Ja, Jake Miller.«
Ich streckte die Hand aus. Er sah sie kurz an, dann drückte sie fest.
»Nick Casey. Wir legen in 20 Minuten ab. Rucksack dort abstellen. Nur das Nötigste mit nach oben.«
Seine Stimme klang rau, als sei sie an Motorengeräusch und Seeluft geschliffen. Ich folgte seiner Anweisung und brachte meine Seesäcke in die schmale Kabine unter Deck. Dort gab es eine Pritsche, ein rundes Bullauge und den Geruch von Diesel und altem Fisch, der trotz geschlossener Luke nie ganz wich. Als ich wieder an Deck kam, löste Casey gerade die Taue.
Das Brummen des Motors setzte ein, dumpf und gleichmäßig, als beginne eine Maschine, die Welt zu verschieben. Die Küste glitt zurück. Häuser und Kräne wurden kleiner, bis sie zu einer grauen Linie verschmolzen. Ich lehnte mich ans Geländer. Der Wind trug den Geschmack von Salz und Metall. Die See war ruhig, doch in der Ferne rollten breite Wellen über ein dunkleres Band des Wassers, als läge darunter etwas Lebendiges, das atmete. 4 Tage, wenn das Wetter hält, sagte Casey, ohne aufzuschauen. Und wenn nicht? Er zuckte die Schultern. Dann 5, vielleicht 6. Kommt drauf an, was das Meer will. Er redete vom Meer, als wäre es ein denkendes Wesen, kein Element. Seine Worte hingen in der salzigen Luft wie eine Warnung, die man nicht zu laut aussprechen sollte. Ich nickte, sagte aber nichts. Der erste Tag verlief ohne Zwischenfälle. Casey sprach kaum, aß, wann er Hunger hatte und verschwand dann wieder im Steuerhaus. Ich saß draußen, las ein paar Seiten aus einem der Bücher, bis die Buchstaben zu tanzen begannen. Das Schaukeln des Bootes hatte etwas Einschläferndes, und doch kam kein wirklicher Schlaf. Zu nah war das stetige Grollen der Maschine, zu gleichmäßig das Klatschen der Wellen gegen den Rumpf, wie ein Herzschlag, der nicht meiner war. In der 2. Nacht wachte ich auf, weil ich glaubte, Schritte über mir zu hören. Das Geräusch kam und ging, begleitet von einem dumpfen Klopfen, als schlüge jemand mit der Hand gegen den Rumpf von außen. Ich hielt den Atem an. Einmal, zweimal, dann Stille. Ich redete mir ein, es seien nur die Wellen. Trotzdem konnte ich nicht wieder einschlafen. Am Morgen stand Casey an der Reling und zog ein Netz hoch, das er am Vortag ausgeworfen hatte. Die Maschen waren leer, nur Seetang hing daran. Er musterte das glitschige Bündel mit einem Gesichtsausdruck, der eher Nachdenklichkeit als Ärger zeigte. »Schlechte Saison?«, fragte ich. »Diese Gegend ist schon lange leer«, sagte er. »Manchmal bringt das Netz mehr Schatten als Fisch.« »Schatten?« Er blickte auf, als merke er erst, was er gesagt hatte. »Fische«, meinte ich. Dann wandte er sich ab. Wir sprachen danach kaum noch. Am 3. Tag begann die See sich zu verändern. Die Farbe wechselte von Blau zu einem fast metallischen Grün und das Wasser schien dichter, als würde es mehr wiegen. Der Himmel war klar, doch die Sonne schien gedämpft, als läge zwischen ihr und uns ein Schleier, den man nicht sehen, nur spüren konnte. Ich versuchte wieder ein Gespräch. »Wie oft fährst du zur Insel?« »Jeden Monat. Seit 3 Jahren. Und? Wie ist es dort?« Er drehte sich zu mir, die Hände noch nass vom Netz. »Ein Ort, der zu still ist, zu weit weg von allem, was laut sein sollte.« Ich lächelte unsicher. »Ich dachte, Stille sei gut zum Arbeiten. Nicht, wenn sie dich hört.« Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. Die Worte krochen in meinen Kopf und blieben dort hängen. Ich ging nach unten, machte Notizen in mein kleines Heft, versuchte, seine Bemerkung zu vergessen, aber sie schienen in die Bewegung des Bootes eingebrannt. Am 4. Tag kündigte Casey das Ziel an. »Land voraus!« rief er, und seine Stimme brach den monotonen Rhythmus wie ein Messer durch Stoff. Ich stürzte an Deck. Zuerst sah ich nur einen Schatten am Horizont, dann wuchs er, wurde zu einem dunklen Gebilde aus Felsen und Wald. Keine Strände, keine Palmen, keine Anzeichen von Menschen. Nur schroffe Klippen und dichtes Grün, das bis zum Wasser reichte. »Das ist Coral Island?« fragte ich ungläubig. »So nennen sie es«, antwortete Casey. »Klingt schöner, als es ist.« Als wir näher kamen, erkannte ich eine kleine Bucht auf der Ostseite, geschützt durch Felsrücken, die wie Finger ins Meer ragten. In der Mitte lag ein schmaler Steg aus Beton und Holz, an dessen Ende einige niedrige Gebäude standen. Solarplatten glänzten im Sonnenlicht und Rauch stieg aus einem Metallkamin. Das war also die Forschungsstation. Das Boot drosselte die Geschwindigkeit. Das Motorengeräusch fiel auf ein leises Grollen, während die Wellen an den Rumpf schlugen. Ich spürte, wie mir ein Schauer über den Rücken lief. Nicht vor Kälte, sondern vor einer Ahnung. Die Insel wirkte still, zu still, wie ein Wesen, das auf etwas wartete. »Wir legen in 20 Minuten an«, sagte Casey neben mir. »Sie erwarten dich.« Ich nickte und versuchte, das dumpfe Gefühl in meiner Brust als Nervosität zu deuten. Die Sonne senkte sich über das Meer, verwandelte das Wasser in eine Fläche aus rotem Glas. In der Ferne heulte ein einzelner Vogel, dessen Ruf im Wind zerriss. Ich griff nach meinen Taschen und starrte auf die heranrückende Insel. Sie sah nicht aus wie ein Ort für Neuanfänge, eher wie ein Ort, an dem Dinge endeten. Leise, unbemerkt, aber endgültig. Das Boot legte mit einem dumpfen Stoß an den schmalen Betonsteg an. Das Wasser darunter schimmerte schwarz-grün und winzige Wellen klatschten gegen die Pfeiler, als würden sie warnend flüstern. Casey band das Seil mit geübten Bewegungen fest und nickte wortlos zum Ende des Stegs. »Da wartet jemand«, sagte er. Eine Frau kam den Pfad entlang, sicher, zielgerichtet, mit der Haltung eines Menschen, der keine Fragen stellt, sondern Antworten erwartet. Sie war Anfang 40, groß, blond, die Ärmel ihres hellblauen Hemds hochgekrempelt, die Augen grün wie Glas. »Miller?« »Ja, Jake Miller«, ich reichte die Hand. »Dr. Emily Pierce«, sagte sie knapp und schüttelte sie fest. »Leiterin der Anlage.« Sie war kein Mensch, der Lächeln als Begrüßung verstand. Ihr Blick blieb einen Moment zu lange an mir hängen, als würde sie prüfen, ob ich vollständig sei. »Ich hoffe, die Überfahrt war ruhig. So ruhig, wie 4 Tage auf offener See sein können.« »Gut. Kapitän Casey, wie üblich?« »Alles geliefert, alles gezählt«, antwortete er, ohne sie anzusehen. »Dann lassen Sie Ihre Sachen hier«, sagte Pierce an mich gewandt. »Wir holen Sie später. Ich zeige Ihnen erst das Gelände.« Ich folgte ihr den schmalen Pfad hinauf. Nach kaum 100 Metern begann dichter Wald, dessen Blätter in der feuchten Luft schwer hingen. Der Geruch von Erde, Salz und etwas Metallischem mischte sich zu einer Note, die mir auf der Zunge brannte. »Wir halten das Team klein«, erklärte sie, während wir stiegen. »Sie werden mir direkt unterstellt. Außerdem gibt es August Nichols und Zane Dean, unsere Sicherheits- und Wartungsleute, sowie Carter Gray, Koch und Allrounder. Wir arbeiten hier unter besonderen Bedingungen. Abgeschiedenheit, begrenzte Versorgung, keine medizinische Station außer dem Notfallraum. Sie müssen also anpassungsfähig sein.« Ich nickte, auch wenn mein Atem bereits flach ging. Der Weg führte zu einer kleinen Hochebene, auf der mehrere Gebäude standen, aus hellem Metall und Glas, verbunden durch Schotterpfade. Das größte hatte 2 Stockwerke. Auf dem Dach glänzten Solarzellen. Das Summen der Generatoren lag wie ein tiefer Ton in der Luft. »Das ist die Hauptstation«, sagte Pierce und öffnete die schwere Tür. »Labore unten, Wohnräume oben.« Der Innenraum war sauber und karg. Weiße Wände, glänzende Böden, funktionale Möbel. Der Geruch von Desinfektionsmitteln überdeckte alles. In einer Ecke saßen 2 Männer an einem Tisch und polierten metallene Geräte. Pierce deutete auf sie. »August Nichols, Zane Dean.« Der erste, kräftig, kantig, kurzgeschorenes Haar, nickte stumm. Der zweite war schmaler, bewegte sich geschmeidig, sein Blick neugierig, aber vorsichtig. »Willkommen im Paradies«, sagte Zane leise, ein Hauch von Ironie in der Stimme. Pierce ignorierte den Kommentar. »Und hier entlang.« Sie führte mich in eine Küche, in der ein älterer Mann mit grauem Zopf Gemüse schnitt. Seine Hände arbeiteten präzise, als habe er das schon immer getan. »Carter Gray, unser Koch«, sagte Pierce. Er legte das Messer beiseite und sah auf. Seine Augen waren hellblau, fast durchsichtig. »Na, da ist er ja, der Neue.
Willkommen auf unserem Felsen, Miller.
Danke, sagte ich.
Freut mich, hier zu sein.
Noch, murmelte Carter und wandte sich wieder den Zwiebeln zu.
Pierce beachtete ihn nicht.
Folgen Sie mir.
Wir stiegen eine schmale Treppe hinauf. Oben reihten sich mehrere Türen aneinander.
Ihre Unterkunft, sagte sie und öffnete eine davon.
Der Raum war klein, aber ordentlich. Ein Bett, ein Schreibtisch, ein Schrank, ein Waschraum mit Dusche.
Das Fenster bot einen Blick auf die Bucht.
Ich sah das Boot, das noch am Steg lag, und den Wind, der winzige Wellen über das Wasser trieb.
Sie beginnen morgen früh um 7, sagte Pierce. Ihre Aufgaben umfassen Gerätewartung, Datenpflege und Assistenz bei Probenentnahmen. Ich erwarte Pünktlichkeit und Eigenständigkeit.
Ich nickte.
Verstanden.
Sie blieb einen Moment stehen, die Hand noch an der Tür.
Und noch etwas. Die wichtigste Regel auf dieser Insel.
Ihre Stimme war plötzlich härter.
Nie allein schwimmen.
Niemals.
Die Strömungen hier sind unberechenbar und in den letzten Jahren haben wir Verluste gehabt.
Ich sah sie überrascht an.
Unfälle?
Nennen Sie es so, sagte sie und schloss die Tür hinter sich.
Ich blieb allein zurück.
Das Brummen der Generatoren vibrierte durch den Boden.
Ich setzte mich auf das Bett, das bei jeder Bewegung leise knarrte.
Durch das Fenster sah ich die Wellen, die sich an die Felsen warfen.
Das Wasser schien so harmlos, so glatt, als könne man einfach hineingehen und verschwinden.
Das Abendessen fand im Gemeinschaftsraum statt.
Carter hatte Eintopf gekocht, der nach Fisch und Gewürzen roch.
August und Zane sprachen wenig, Pierce gar nicht.
Nur Carter stellte mir Fragen über meine Ausbildung und nickte, als ich antwortete, als ginge es ihm weniger um den Inhalt als um den Klang der Stimme.
Also Ingenieur,
hm?
Er löffelte die Suppe und sah mich an.
Maschinen kann man reparieren, Menschen sind schwieriger.
Ich bin hier, um Geräte zu warten, nicht Menschen.
Hier drüben ist das manchmal dasselbe.
Pierce legte den Löffel beiseite.
Carter übertreibt gern. Die Insel verlangt Konzentration, mehr nicht.
Sie verlangt Geduld, korrigierte Carter.
Und Demut. Beides hat selten jemand, der neu hierher kommt.
Pierce fixierte ihn mit einem Blick, der eindeutig ein Ende der Unterhaltung bedeutete.
Miller, ab morgen arbeiten Sie im Südflügel. August weist Sie ein.
Gute Nacht.
Sie stand auf und verließ den Raum.
Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss.
Das Licht über uns flackerte kurz, dann brannte es wieder stabil.
August und Zane tauschten einen Blick, sagten aber nichts.
Ich spürte Carters Augen auf mir, ehe er leise hinzufügte,
»Halten Sie sich an Ihre Regel.
Das Wasser hier vergisst nichts.«
Ich lachte unsicher, doch das Lachen blieb in meiner Kehle stecken.
Später, als ich im Zimmer lag, hörte ich draußen den Wind durch die Metallträger singen.
Kein Sturm, nur dieses tiefe, rhythmische Summen, das sich wie Atem anhörte.
Ich zog die Decke höher.
Einschlafen dauerte lange, und als ich es endlich tat, träumte ich von einem Meer ohne Horizont, das meinen Namen kannte.
Die ersten Wochen auf Coral Island verliefen eintönig, fast betäubend.
Der Tagesrhythmus war festgelegt wie ein Uhrwerk und jeder Schritt hatte seinen Platz darin.
Um 7 Uhr begann die Arbeit.
Ich überprüfte Sensoren, kalibrierte Messgeräte, notierte Daten, deren Zweck mir niemand erklärte.
Die Temperaturen des Meerwassers, der Salzgehalt, die Strömungsgeschwindigkeit, all das wurde täglich aufgezeichnet.
Doch Dr. Pierce sprach nie darüber, wofür es genutzt wurde.
Mittags gab es eine Pause, meist still. Nur das Klirren von Besteck und das Summen der Ventilatoren.
Danach ging es weiter bis in den Abend, bevor Carter uns zum Essen rief.
Danach zog sich jeder in sein Zimmer zurück.
Die Nächte waren lang und schwer, erfüllt von einem Summen, das nicht von den Generatoren kam.
Es war, als würde der Boden unter dem Gebäude selbst atmen.
Die Insel war kleiner, als ich erwartet hatte.
In einer Stunde konnte man sie zu Fuß umrunden. Ich lernte die schmalen Pfade zwischen den Felsen kennen, die dichten Büsche, in denen sich der Wind verfing, und die Bucht auf der Ostseite, wo der Steg lag. Dort war das Wasser ruhiger, geschützt durch Felsrücken, die wie eine natürliche Mauer wirkten. An einem Nachmittag, es war schwül und die Luft stand still, blieb ich länger draußen, als ich sollte. Ich hatte den Auftrag, die Sensoren am Südufer zu überprüfen, aber meine Gedanken wanderten ab. Die Sonne brannte durch den Dunst und der Himmel schien so bleiern, dass er jeden Laut verschluckte. Als ich an der Bucht vorbeikam, blieb ich stehen. Das Wasser war glatt, fast unbeweglich, und die Oberfläche spiegelte das fahle Licht wie ein Auge, das mich beobachtete. Ich erinnerte mich an Pierces Worte: Niemals allein schwimmen. Aber in diesem Moment klang die Regel absurd. Der Strand war schmal, vielleicht 10 Meter, feiner Sand, der unter den Füßen warm wurde. Das Meer lag ruhig, verführerisch ruhig. Ich stand da und sah auf die kleine Welle, die an meine Stiefel schlug. Eine einzige Bewegung genügte, um sie zu durchbrechen. Ich legte die Werkzeuge ab, zog das Hemd aus und trat ins Wasser. Es war kühler als erwartet, aber nicht unangenehm. Ich ging tiefer, bis das Wasser meine Hüften erreichte. Dann tauchte ich unter. Salz brannte in den Augen, aber das Gefühl war befreiend. Nach Wochen zwischen Metall, Beton und monotonen Geräuschen fühlte sich das Wasser lebendig an. Klar, pulsierend, fast freundlich. Ich tauchte auf, legte mich auf den Rücken und ließ mich treiben. Die Sonne blendete, aber der Himmel war leer. Kein Vogel, kein Flugzeug, nur das ferne Brummen der Station hinter mir. Ich schloss die Augen und atmete tief ein. Für einen Moment war alles still, dann hörte ich es. Ein leises Platschen. Irgendwo weiter draußen. Ich öffnete die Augen. Etwa 50 Meter entfernt bewegte sich etwas durch das Wasser. Ein dunkler Schatten, schmal und geschmeidig. Zuerst dachte ich an eine Robbe, doch der Umriss war zu aufrecht. Ich richtete mich auf, blinzelte gegen das Licht. Die Gestalt hatte lange, dunkle Haare, die sich auf der Wasseroberfläche ausbreiteten, wie Algen im Strömungszug. »Hallo?« rief ich. Meine Stimme hallte schwach über die Bucht. Keine Antwort. Die Gestalt blieb stehen, regungslos. Ich konnte keinen Gesichtsausdruck erkennen, nur die Bewegung des Wassers um sie herum. Dann, ganz plötzlich, glitt sie unter die Oberfläche, ohne Spritzer, ohne Geräusch. Ich drehte mich, suchte die Stelle ab, an der sie verschwunden war. Das Meer blieb still, kein Blasenkranz, kein Schatten. Nur mein eigener Herzschlag, der im Ohr pochte. Ich schwamm ein Stück hinaus. Dann stoppte ich. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Die Luft hatte sich verändert. Sie schmeckte metallisch, als hätte jemand Rost in den Wind gemischt. Nach ein paar Sekunden kehrte ich um. Am Strand angekommen, zog ich mich hastig an. Das Wasser tropfte von meiner Haut und trotz der warmen Luft fror ich. Ich sah mich noch einmal um, aber die Bucht war leer. Nichts als glattes Wasser und das entfernte Glitzern der Sonne. Zurück in der Station versuchte ich normal zu wirken. Zane nickte mir im Flur zu. Carter pfiff in der Küche ein altes Lied, das nach Seemannsklage klang. Ich ging in mein Zimmer, trocknete mich gründlich und sagte mir, dass ich mir das eingebildet hatte. Ein Schatten, eine Täuschung durch Lichtbrechung. Beim Abendessen war ich unruhig. Carter stellte einen Topf auf den Tisch und Pierce redete über anstehende Arbeiten. Ich zwang mich zuzuhören, doch mein Blick glitt immer wieder zum Fenster. Draußen war nur Dunkelheit. »Alles in Ordnung, Miller?« fragte Pierce plötzlich. »Ja, nur müde«, antwortete ich. Carter hob den Kopf. »Die Bucht hat heute geschwiegen«, sagte er leise. Pierce funkelte ihn an. »Carter«, er hob abwehrend die Hände. »Nur eine Beobachtung.
Später in meinem Zimmer hörte ich wieder das Geräusch. Es war kaum wahrnehmbar, ein rhythmisches Klopfen, als ob etwas unter den Bodenbalken schlug. Drei Schläge, dann Pause, dann wieder drei. Ich stand auf, trat ans Fenster. Der Mond lag über der Bucht, das Wasser glänzte silbern. Etwas bewegte sich dort draußen. Nur ein Schatten, aber diesmal wusste ich, dass er mich ansah. Ich schloss die Vorhänge und zog mich auf das Bett zurück. Meine Haut prickelte, als hätte das Meer mich nicht losgelassen. Und tief in mir spürte ich den unlogischen Wunsch, wieder hinunterzugehen. Nur um sicherzugehen, dass da wirklich jemand war. Doch ich tat es nicht. Noch nicht. Am nächsten Morgen stand die Sonne träge über der Insel. Der Himmel war bleigrau. Das Meer glatt und trügerisch still. Ich hatte kaum geschlafen und mein Körper fühlte sich an, als wäre er noch immer halb im Wasser. Während ich die Messdaten der Sensoren überprüfte, wanderte mein Blick immer wieder durch das Laborfenster hinaus zur Bucht. Sie lag friedlich da, als sei nichts geschehen. Kein Windhauch kräuselte die Oberfläche, kein Laut durchbrach die Stille. Doch irgendetwas in dieser Ruhe wirkte falsch. Wie eine Maske, die zu glatt war, um echt zu sein. Arzt Pierce arbeitete im angrenzenden Raum. Ihre Bewegungen waren präzise, kontrolliert wie bei jemandem, der keine Zeit für Unordnung hatte, auch nicht in Gedanken. Ich versuchte, sie nach den Daten zu fragen, um mich abzulenken. »Was messen wir hier eigentlich genau?«, fragte ich beiläufig, während ich die Zahlen in eine Tabelle eintrug. Sie hob nicht einmal den Kopf. Salinität, Temperatur, pH-Werte, Strömungen. Ja, aber wofür? Gibt es ein übergeordnetes Projekt? Sie legte den Stift ab, sah mich an und ihr Blick war so scharf, dass ich sofort bereute, gefragt zu haben. Sie sind hier, um technische Aufgaben zu erfüllen, Miller, nicht um Hypothesen aufzustellen. Ich nickte, obwohl meine Hände zitterten. Natürlich. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Die Geräte sind empfindlich. Ein Fehler kann Wochen an Daten vernichten. Ich arbeitete weiter, aber meine Gedanken ließen sich nicht mehr einfangen. Immer wieder sah ich vor mir die Gestalt aus dem Wasser, die Bewegung, dieses lautlose Abtauchen. Ich wollte glauben, dass es Einbildung gewesen war, doch irgendetwas in mir wusste, dass es real war. Am Abend rief Carter zum Essen. Es gab gedünsteten Fisch mit Reis und der Geruch erfüllte die kleine Mensa. August und Zane saßen bereits am Tisch, die Gesichter müde vom Tag, aber aufmerksam. Pierce erschien wie immer zuletzt, ordnete kurz die Teller und begann, über die anstehenden Reparaturen zu sprechen. Ich hörte nur halb zu. Meine Gedanken waren wie Wellen, die gegen eine Mauer aus Vernunft schlugen. Als eine kurze Stille entstand, nutzte ich den Moment. »Dr. Pierce«, begann ich vorsichtig. »Ich wollte fragen, gibt es auf der Insel außer uns noch jemanden?« Ihre Gabel erstarrte über dem Teller. August sah mich an, Zane senkte den Blick. Nur Carter hob langsam den Kopf. »Warum fragen Sie das?« erkundigte sich Pierce, ihre Stimme ruhig, aber mit einem scharfen Unterton. »Ich dachte, ich hätte gestern jemanden gesehen. Im Wasser.« Eine Frau mit langen dunklen Haaren. Sie schwamm draußen in der Bucht und dann war sie plötzlich weg. Carter ließ seine Gabel fallen. Das metallische Klirren hallte laut in der Stille nach. Seine Augen wirkten plötzlich heller, wacher. »Du hast sie gesehen?« »Wen?«, fragte ich, obwohl ich es vielleicht gar nicht wissen wollte. Pierce richtete sich auf. »Das war ein Irrtum, Miller.« »Wahrscheinlich ein Seehund oder eine Lichtspiegelung.« »Nein«, widersprach ich. »Es war eine Person.« Carter schüttelte den Kopf. »Das war keine Person. Du hast eine von ihnen gesehen.« »Carter«, sagte Pierce scharf. »Nicht jetzt.« Er ignorierte sie. Seine Stimme bekam diesen langsamen, erzählenden Ton, als spräche er nicht mehr mit uns, sondern mit der Vergangenheit. »Vor 20 Jahren gab es hier ein Fischerdorf.
60 Menschen, Familien, Kinder. Sie lebten von dem, was das Meer hergab. Doch eines Tages änderte sich das Wasser. Die Netze kamen leer zurück und die Männer mussten weiter hinausfahren. Dann begannen die Ertrinkungen. Einer nach dem anderen. Erfahrene Fischer, die das Meer kannten wie ihre Westentasche, fanden sich tot an der Küste wieder, ohne Verletzungen, ohne Kampfspuren. Zane legte das Besteck nieder. August blickte starr auf den Tisch. Nur Pierce blieb reglos, aber ihr Gesicht war angespannt.
»Das sind Geschichten«, sagte sie leise.
»Aberglaube.« 20 Männer in 6 Monaten sind kein Aberglaube«, entgegnete Carter. »Die Frauen und Kinder wurden evakuiert. Seitdem lebt hier keiner mehr. Nur die Station wurde später gebaut, um zu beobachten, was damals passiert ist.« Mir lief es kalt den Rücken hinunter. »Und was soll das gewesen sein?« Carter blickte mich lange an. »Sie nennen sie die Sängerinnen. Manche sagen, sie singen im Kopf, nicht mit dem Mund. Andere nennen sie etwas anderes, aber alle, die sie sehen, hören sie irgendwann rufen. Das reicht jetzt«, schnitt Pierce ihm das Wort ab. Sie stand auf und der Stuhl kratzte über den Boden. »Carter, Sie wissen, dass ich keine Geschichten am Tisch dulde.« »Es sind keine Geschichten«, flüsterte er. »Sie sind echt. Und sie kommen, wenn jemand allein im Wasser ist.« Ich wollte etwas sagen, doch der Ausdruck in seinem Gesicht ließ mich verstummen. Pierce funkelte ihn an, dann wandte sie sich zu mir. »Ich möchte, dass Sie sich an die Regeln halten. Keine Ausflüge, kein Schwimmen ohne Begleitung, verstanden?« Ich nickte. »Gut.« Sie verließ den Raum, und August und Zane folgten ihr kurz darauf schweigend. Nur Carter blieb zurück. Er sah mich an, sein Gesicht im Halbdunkel kaum erkennbar. »Wenn du klug bist, bleibst du morgen an Land«, sagte er schließlich. »Sie merken sich Gesichter.« Ich blieb allein im Raum sitzen, den Löffel in der Hand, während draußen der Wind auffrischte. Das Rauschen der Wellen klang wie eine Stimme, die zu leise sprach, um sie zu verstehen, aber zu nah, um sie zu ignorieren. Ich wusste, dass ich in dieser Nacht nicht schlafen würde. Und ich wusste, dass ich, trotz der Warnungen, zurück zur Bucht gehen würde. Irgendetwas dort draußen wartete auf mich. Etwas, das mich schon gesehen hatte. Die folgenden Tage schleppten sich dahin wie Stunden in einem Raum ohne Luft. Ich arbeitete mechanisch, führte die Routineaufgaben aus, ohne darüber nachzudenken. Doch je länger ich auf der Insel war, desto stärker spürte ich eine Veränderung. Nicht in der Umgebung, sondern in mir. Etwas zog mich nach draußen, immer wieder, zum Meer, zur Bucht. Es war keine bewusste Entscheidung, eher eine leise Erwartung, die unter der Haut vibrierte. Pierce blieb distanziert, doch ich bemerkte, wie sie mich zunehmend beobachtete. Ihre Fragen während der Morgenbesprechungen wurden kürzer, prüfender. »Sie wirken abgelenkt«, sagte sie eines Tages, als ich eine Kalibrierung vergaß. »Nur müde«, antwortete ich. »Schlaf ist auf dieser Insel kein Luxus. Gönnen Sie ihn sich, bevor Sie Fehler machen, die wir uns nicht leisten können.« Ich versprach, vorsichtiger zu sein, doch in Wahrheit war Schlaf längst kein Ort der Erholung mehr. Wenn ich die Augen schloss, sah ich Wasser, dunkel, endlos, durchzogen von Licht, das kein Mond gespendet haben konnte. Und manchmal glaubte ich, Silhouetten zu erkennen. Schlanke Gestalten, die sich langsam unter der Oberfläche bewegten, als würden sie warten. Am 3. Tag nach dem Gespräch mit Carter hielt ich es nicht mehr aus. Die Sonne stand tief, die Luft war schwer und roch nach Salz und Metall. Pierce war in ihrem Labor, August und Zane führten Wartungsarbeiten auf der Westseite der Anlage durch und Carter bereitete das Abendessen vor. Niemand würde mich vermissen, zumindest für eine Weile. Ich nahm ein Handtuch und schlich den Pfad hinab zur Bucht. Das Wasser lag still wie Glas. Die Felsen ringsum warfen lange Schatten über den schmalen Strand. Ich zog das Hemd aus und trat vorsichtig hinein.
Das Meer empfing mich kühl, doch nicht feindselig. Jeder Schritt löste einen kaum hörbaren Klang, als würde das Wasser selbst auf meinen Atem reagieren. Ich schwamm hinaus, vielleicht 30 Meter, nicht weit, aber weit genug, dass das Ufer unscharf wurde. Zuerst sah ich nur die Spiegelung der Sonne auf den Wellen, dann Bewegung, ganz am Rand meines Blickfelds. Eine schmale Gestalt glitt unter der Oberfläche hindurch, elegant, lautlos. Sie kam näher, bis sie nur noch 20 Meter entfernt war. Ich hielt den Atem an, ihr Haar schwebte im Wasser wie dunkler Rauch und ihr Körper bewegte sich, als wäre er Teil des Meeres selbst. »Hallo!« rief ich. Meine Stimme klang fremd, dünn. Die Gestalt stoppte. Für einen kurzen Moment sah ich ein Gesicht. Blass, fast leuchtend. Die Züge fein, fast zu perfekt. Ihre Augen wirkten schwarz, bis sie im Licht kurz grün aufblitzten. Dann drehte sie sich und tauchte ab. Kein Geräusch, keine Blasen, nur das Wasser, das sich über ihr schloss. Ich blieb lange dort, den Blick auf die Stelle gerichtet, wo sie verschwunden war. Als ich schließlich zurückschwamm, fühlte ich mich, als hätte das Meer mich nicht entlassen, sondern nur fortgeschickt, weil es etwas anderes wollte. Ab diesem Tag war ich verloren. Ich suchte nach Vorwänden, um allein zu sein, mied Gespräche, vergaß Aufgaben. Mehrmals ertappte ich mich dabei, wie ich unbewusst den Weg zur Bucht einschlug, selbst bei schlechtem Wetter. Ich begann, über sie nachzudenken, über ihre Bewegungen, ihr Gesicht, die Stille, die sie hinterließ. Nachts zeichnete ich sie auf Zettel, aus Erinnerung, aus Sehnsucht. Das Papier füllte sich mit Linien, die alle gleich aussahen, ein Gesicht mit offenen Augen, das mich ansah. Carter bemerkte meine Unruhe zuerst. Beim Abendessen sagte er, »Du schläfst schlecht. Ich höre dich nachts durch den Flur gehen.« »Ich denke nur viel nach«, sagte ich, doch er lächelte traurig. »Denken ist hier gefährlich. Das Meer hört zu.« Zane sagte nichts, aber ich sah, dass er mir auswich. August war distanziert wie immer, doch seine Blicke verrieten Misstrauen. Pierce sprach nur noch das Nötigste mit mir. Sie merkte, dass ich ihr entglitt. Eines Nachts, als der Wind gegen die Metallwände peitschte und die Station unter den Böen ächzte, wachte ich auf. Das Summen der Generatoren war schwächer als sonst, gedämpft, als läge etwas über dem Ton. Ich stand auf, trat ans Fenster. Die Bucht lag im Mondlicht, bleich und still. Etwas glitt darin. Nur ein Schatten, aber deutlich. Ich öffnete das Fenster, um besser zu sehen, und in diesem Moment glaubte ich, eine Stimme zu hören. Kein Wort, kein Laut, nur eine Melodie. Kaum hörbar, aber vertraut. So vertraut, dass sie mich frösteln ließ. Ich zog mich zurück, schloss das Fenster und setzte mich auf das Bett. Das Lied blieb, leise, als käme es aus meinem Kopf. Ich drückte die Hände auf die Ohren, aber das half nichts. Am nächsten Morgen fragte Pierce mich direkt, »Waren Sie gestern Nacht draußen?« »Nein«, sie sah mich lange an. »Ich hoffe, Sie lügen nicht. Auf dieser Insel kann Lügen Leben kosten.« Ich schwieg. Sie wusste es ohnehin. Später, als ich Carter in der Küche half, flüsterte er, »Ich sehe, wie sie dich zieht. Sie zieht jeden, der schwimmt. Lass es sein, bevor du gehst, wie die anderen gegangen sind.« »Welche anderen?« Er sah mich an, sein Blick leer. »Die, die nicht zurückgekommen sind, die man nicht mehr sucht.« Ich wollte widersprechen, doch ein Gedanke nagte in mir. Wenn sie mich wirklich rief, warum nur mich? In dieser Nacht malte ich sie wieder. Ich versuchte, ihre Augen zu zeichnen, aber jedes Mal, wenn ich den Bleistift ansetzte, sah ich sie anders. Tiefer, lebendiger, weniger menschlich. Ich versteckte die Skizzen unter meiner Matratze. Als ich das Licht löschte, schien das Meer zu antworten. Ein leises Rauschen, gleichmäßig, wie Atem, der durch die Wände drang. Ich wusste, dass ich bald wieder zu ihr gehen würde und dass ich diesmal weiter hinausschwimmen musste, dorthin, wo das Wasser dunkler wurde. Am fünften Abend nach der letzten Sichtung hielt ich es nicht mehr aus. Die Spannung, die sich in mir aufgestaut hatte, war zu groß, zu laut. Ich erledigte meine Aufgaben hastig, machte Fehler, die Pierce sofort bemerkte. »Sie sind unkonzentriert«, sagte sie kühl, während sie meine Datentabelle durchsah. »Wenn Sie nicht bald zur Ruhe kommen, schicke ich Sie zurück aufs Festland.« Ich nickte nur, aber in mir formte sich ein einziger Gedanke. Bevor sie mich schickt, muss ich sie noch einmal sehen. Der Tag verging zäh. Der Himmel blieb den ganzen Nachmittag wolkenlos und die Sonne brannte wie flüssiges Metall auf das Blechdach der Station. Gegen Abend zog ein milder Wind auf, der den Geruch von Salz und Seegras mit sich brachte. Ich behauptete beim Abendessen Kopfschmerzen zu haben und ging früh in mein Zimmer. In Wahrheit wartete ich nur auf den richtigen Moment. Als die Station still geworden war, öffnete ich leise das Fenster. Draußen hing die Luft schwer über der Insel und die Grillen zirpten im Takt der fernen Wellen. Ich zog mich um, nahm mein Handtuch und schlich hinaus. Der Weg zur Bucht war vertraut, beinahe wie ein Ritual. Das Licht der untergehenden Sonne färbte das Wasser blutig rot. Ich ging ins Meer, Schritt für Schritt. Das Wasser war warm, glitt wie seidige Haut über meine Arme. Ich schwamm hinaus, vorbei an den Felsen, die den Rand der Bucht bildeten. Das Meer jenseits war tiefer, dunkler. Es roch anders, intensiver, als läge dort unten etwas Altes verborgen. Ich drehte mich einmal um und sah die Lichter der Station klein und fern am Ufer glimmen. Dann wandte ich mich wieder dem offenen Wasser zu. Die Sonne versank und das Licht wechselte von Rot zu Violett, dann zu Schwarz. Nur das leise Schlagen der Wellen und mein Atem begleiteten mich. Ich war vielleicht 200 Meter von der Küste entfernt, als sie erschien. Zuerst war sie kaum zu erkennen. Eine Bewegung unter der Oberfläche, ein schwaches Leuchten. Dann stieg sie auf. Ihr Körper schien im Dunkeln zu schimmern, als würde das Meer selbst sie beleuchten. Haut so blass, dass sie fast durchsichtig wirkte. Ihr Haar schwamm wie ein dunkler Schleier um sie herum und ihre Augen fixierten mich, ruhig und unergründlich. Sie hob eine Hand, langsam, wie in einer stummen Einladung. Ich wollte etwas sagen, doch meine Stimme blieb in der Kehle stecken. Dann tauchte sie wieder ab und ich folgte, ohne nachzudenken. Das Wasser um mich herum war plötzlich klarer, als hätte sich der Ozean geöffnet. Unter mir glitten Schatten. Nicht einer, sondern viele. Sie kamen aus der Tiefe, aus allen Richtungen. Frauen, schlank, mit Gesichtern, die sich ähnelten wie Spiegelbilder. Ihre Bewegungen waren synchron, elegant, hypnotisch. Sie kreisten um mich, lautlos, und das Meer vibrierte von einem Klang, den ich nicht hörte, sondern fühlte. Er war in meinem Kopf, weich, süß, vertraut. Kein Lied, sondern ein Versprechen. Wärme, Frieden, Zugehörigkeit. Ich spürte, wie mein Körper leichter wurde, wie ich mich im Rhythmus des Lautlosen bewegte. Mein Herz schlug langsamer, der Atem ging ruhig. Ich streckte die Hand aus und eine von ihnen kam näher. Ihre Finger berührten meine Haut, kalt, aber sanft. Ihre Augen leuchteten im Dunkeln, tief und unendlich. Ich wusste, dass ich aufhören sollte. Ich wusste, dass ich ertrinken würde, wenn ich noch tiefer ging. Aber der Gedanke fühlte sich unwichtig an, wie ein Geräusch hinter einer geschlossenen Tür. Ich folgte ihnen weiter hinaus, spürte die Strömung an meinen Beinen, stärker jetzt, ziehend. Sie führten mich in ein stilles, blaugrünes Nichts und ich ließ mich führen. Plötzlich zog ein Schmerz durch meinen Oberschenkel, ein Krampf, scharf und gnadenlos. Ich keuchte und das Meer füllte meinen Mund. In einem Schlag war die Trance gebrochen. Ich sah mich um. Sie waren überall. Dutzende blasse Gesichter starrten mich an. Ausdruckslos. Der Gesang verstummte. Eine von ihnen kam näher. Ihre Lippen öffneten sich und ich sah Zähne. Zu viele, zu scharf. Ich trat in Panik nach hinten, versuchte an die Oberfläche zu kommen, doch das Wasser schien mich festzuhalten. Ich schlug mit den Armen, die Muskeln brannten. Luft. Ich kämpfte mich nach oben, jeder Zug eine Explosion aus Schmerz und Angst. Endlich brach ich durch die Oberfläche, schnappte nach Luft, sah aber nichts außer Dunkelheit. Die Lichter der Station waren verschwunden.
»Hilfe!«
schrie ich, doch meine Stimme hallte leer über das Meer. Dann, aus der Ferne, hörte ich Rufe. Gedämpft, kaum zu erkennen. Lichtstrahlen tanzten über die Wellen, bewegten sich auf mich zu. Ich versuchte, dorthin zu schwimmen, aber meine Beine gehorchten kaum noch. Kurz bevor ich das Bewusstsein verlor, fühlte ich Hände an meinen Armen. Kräftig. Menschlich. Ich wurde gezogen. Gehoben. Und dann war da nur noch Dunkelheit. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf Sand. Ich hustete. Wasser lief mir aus Nase und Mund. Über mir kniete Pierce, triefend nass, ihr Gesicht bleich. Neben ihr standen August und Zane mit Taschenlampen.
»Atmen, Miller!«
rief Pierce, während sie mir auf die Brust drückte. Ich keuchte, spuckte Salzwasser und zog gierig Luft ein. »Wie weit war er draußen?« fragte Zane. »Mindestens einen Kilometer«, sagte Pierce. »Wenn Carter ihn nicht bemerkt hätte, wäre er tot.« Ich versuchte etwas zu sagen, aber meine Stimme war heiser.
»Ich hab sie gesehen.«
Pierce starrte mich an.
»Was?«
»Die Frauen.
Im Wasser.«
Für einen Moment wich die Strenge aus ihrem Gesicht. Etwas wie Angst trat an ihre Stelle.
»August, bereite den Funk vor«, sagte sie leise.
»Wir holen das Versorgungsschiff her. Er fährt morgen zurück.« Ich wollte widersprechen, doch Pierce legte mir eine Hand auf die Schulter. »Kein Wort mehr. Sie wissen nicht, was Sie heraufbeschworen haben.« Ich wusste nur, dass sie recht hatte. Und dass es bereits zu spät war. Denn selbst als sie mich aufrichteten, hörte ich den Gesang noch. Fern, gedämpft, aber da. Ein leises Rufen aus der Tiefe, das nicht aufhören wollte. Der Morgen kam mit einem fahlen, grauen Licht. Ich wachte auf, eingehüllt in eine Decke, meine Haut kalt und wund. Der Raum, in dem ich lag, war der kleine Krankenbereich der Station. Ein kahler Raum mit Metallwänden und einer Lampe, die leise summte. Mein Körper fühlte sich schwer an, als wäre ich aus Blei gegossen. Die Erinnerung an die Nacht kam in Bruchstücken zurück. Das Wasser, die Gesichter, der Gesang. Ich riss die Augen auf. Pierce saß auf einem Stuhl neben dem Bett, reglos, die Hände gefaltet. Ihre Kleidung war trocken, doch ihre Haare noch leicht feucht. Sie sah müde aus, aber ihre Stimme war fest. »Sie hatten Glück, Miller. Wären wir 10 Minuten später gekommen, würden sie jetzt auf dem Grund liegen.« Ich versuchte zu sprechen, doch meine Kehle brannte.
»Sie waren da. Ich habe sie gesehen.«
»Ich weiß.« Sie stand auf, trat näher und sah mir direkt in die Augen. »Deshalb fahren sie heute weg.« Ich blinzelte, verwirrt.
»Was?«
»Nick Casey ist unterwegs. Er wird sie zum Festland bringen. Sie verlassen Coral Island und sie sprechen mit niemandem über das, was sie gesehen haben. Haben wir uns verstanden?«
»Sie wussten es also«, sagte ich heiser.
»Die Geschichten sind wahr.« Pierce presste die Lippen zusammen. »Wahr ist ein schwieriges Wort, aber ja. Wir wissen, dass es etwas im Wasser gibt, etwas, das reagiert.«
»Reagiert?«
Ich lachte bitter, obwohl meine Stimme kaum tragfähig war. »Es hat mich fast getötet.«
»Nein«,
sagte sie leise. »Es wollte sie behalten.« In ihrem Blick lag etwas, das mich erschaudern ließ. Kein Spott, keine Belehrung, sondern Furcht. Packen Sie Ihre Sachen, sobald Sie stehen können. Sie müssen hier weg.
Zane brachte mir Kleidung und half mir auf. Meine Beine zitterten, doch ich konnte gehen.
Draußen warteten August und Carter. Der Wind kam vom Meer, scharf und feucht. Das Wasser der Bucht war ruhig. Zu ruhig. Ich hatte das Gefühl, es beobachtete mich.
Ich habe gewusst, dass es wieder passiert,
murmelte Carter, während er meinen Rucksack übergab.
Sie lassen niemanden hier, der sie gesehen hat. Niemanden.
Wieso forschen sie dann noch? Fragte ich.
Weil sie glauben, es kontrollieren zu können, antwortete er. Aber man kann das Meer nicht kontrollieren, Junge. Man kann nur hoffen, dass es einen vergisst.
Pierce erschien hinter uns, die Hände in den Taschen, ihr Blick auf das Wasser gerichtet.
Erinnern Sie sich an die Vereinbarung, sagte sie.
Sie werden keine Berichte schreiben, keine Interviews geben, nichts. Ihr Vertrag enthält eine Vertraulichkeitsklausel, und ich meine jedes Wort davon.
Ich nickte. In Wahrheit hätte ich gar nicht gewusst, wem ich glauben sollte, selbst wenn ich reden wollte.
Als wir den Steg erreichten, lag Casey bereits in seinem Boot.
Bereit? Fragte er knapp.
Ich stieg ein, meine Taschen zu Füßen. Carter stand am Kai, die Hände in den Taschen seines wettergegerbten Mantels. Er nickte mir zu, langsam, ernst.
Hören Sie, Miller. Wenn Sie das Wasser rufen hören, antworten Sie nicht.
Pierce drehte sich um und ging wortlos zurück zur Station. Das Boot löste sich vom Steg und der Motor brummte tief.
Ich sah zu, wie die Insel kleiner wurde, bis sie nur noch ein dunkler Schatten über der glitzernden Wasserfläche war. Der Wind peitschte mir ins Gesicht, aber die Kälte kam von innen.
Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas zurückließ, das mich nicht loslassen würde.
Die Überfahrt dauerte 4 Tage.
Casey sprach kaum. Nur einmal. Am 2. Tag sah er zu mir hinüber und sagte,
»Du bist der Erste, den sie früh gehen lassen.«
»Was meinst du?«
»Sonst bleiben sie alle. Oder sie verschwinden.
Du solltest dich glücklich schätzen.«
Ich nickte, aber Glück fühlte sich anders an.
Als wir das Festland erreichten, roch die Luft nach Regen und Abgasen.
Ich stieg aus, die Knie weich, der Himmel bleiern.
Casey nickte mir zu. Dann startete er den Motor, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Zu Hause erwartete mich Schweigen.
Christine öffnete die Tür und als sie mich sah, presste sie die Hand vor den Mund.
Jake, was ist passiert?
Das Projekt wurde beendet, log ich. Technische Probleme.
Sie glaubte mir, weil sie glauben wollte.
Ich versuchte, mein Leben wieder aufzubauen.
Ich fand nach einigen Wochen eine neue Anstellung in einer kleinen Ingenieursfirma, weit im Landesinneren. Keine Küste, kein Meer. Ich mied jede Erwähnung von Wasser, jeder Gedanke daran löste ein Ziehen in meiner Brust aus.
Doch nachts kamen die Träume.
Erst selten, dann immer häufiger.
Ich träumte von Wasser, das sich öffnete wie ein Atemzug,
von Augen, die aus der Tiefe auf mich sahen, von Stimmen, die sangen, ohne einen Laut zu erzeugen.
Ich wachte schweißgebadet auf, den Geschmack von Salz im Mund.
Etwa 6 Monate nach meiner Rückkehr lag eines Abends ein Paket vor meiner Tür.
Kein Absender, keine Briefmarke, nur mein Name, in klarer Schrift.
Ich brachte es hinein, stellte es auf den Tisch und starrte es lange an.
Schließlich öffnete ich es.
Darin lag eine Mappe mit Dokumenten und eine handgeschriebene Notiz.
Die Schrift erkannte ich sofort.
Pierce.
Sie müssen verstehen, was Sie gesehen haben, stand dort.
Wir haben Beweise, dass diese Wesen nicht an Coral Island gebunden sind.
Sie existieren überall, wo das Meer tief genug ist.
Wir nennen sie sirenoide Entitäten.
Manche glauben, sie sind eine evolutionäre Abweichung, andere nennen sie uralt.
Sie wirken über Resonanz, eine Form mentaler Anziehung.
Wenn Sie sie einmal gehört haben, bleibt die Verbindung bestehen.
Sie dürfen nie wieder ins offene Wasser gehen, sie vergessen nicht.
Ich las die Zeilen mehrmals. Mein Herz schlug, als würde etwas von innen dagegen stoßen. Ich legte die Mappe weg, verschloss sie in einer Schublade, aber die Worte blieben in meinem Kopf. In jener Nacht träumte ich wieder. Ich stand an einer Küste, die ich nicht kannte, und das Meer sang. Der Gesang war wunderschön und unerträglich zugleich. Ich wusste, dass sie mich riefen, und als ich erwachte, schmeckte ich wieder Salz auf meinen Lippen. Nicht von Schweiß, vom Meer. 5 Jahre waren vergangen, seit ich Coral Island verlassen hatte. 5 Jahre, in denen ich versucht hatte, das Meer zu vergessen. Mein neues Leben war auf den ersten Blick stabil. Eine Wohnung in der Stadt, 15 Kilometer vom nächsten Gewässer entfernt, ein sicherer Job als Entwicklungsingenieur für Wasseraufbereitungssysteme. Ironisch, dass ich meinen Lebensunterhalt mit dem Element verdiente, das mich am meisten fürchtete. Ich arbeitete an Entsalzungsanlagen, an Filtern und Drucksystemen, aber ich weigerte mich, je eine Testanlage an der Küste zu besuchen. Meine Kollegen hielten mich für übervorsichtig. »Wasserphobie«, sagten sie lachend. Ich lächelte mit, aber innerlich wusste ich, dass sie recht hatten, nur dass mein Grund kein Witz war. Ich vermied alles, was mit dem Meer zu tun hatte. Keine Urlaube am Strand, keine Schifffahrten, kein Schwimmen, keine Spaziergänge an Flussufern. Sogar meine Dusche ließ ich nur kurz laufen und jedes Mal, wenn der Abfluss gluckerte, lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Doch das Rufen hörte nie auf. Es war selten, leise, aber nie wirklich fort. Manchmal, in schlaflosen Nächten, glaubte ich, es unter dem Summen meiner Heizung zu hören. Ein kaum wahrnehmbarer Ton, wie das ferne Rauschen von Wellen. Wenn ich die Augen schloss, konnte ich sie wieder sehen. Die blassen Gesichter, das dunkle Haar, die stillen Bewegungen unter der Oberfläche. Ich versuchte, mich mit Arbeit zu betäuben. Ich begann früher, blieb länger, füllte jede Stunde mit Berechnungen und Projekten. Mein Vorgesetzter, ein jovialer Mann namens Schulte, lobte meinen Fleiß. »Wenn wir das Desalinationssystem für Monterey fertigstellen, bist du in der Leitung«, sagte er einmal stolz. Ich nickte nur, wissend, dass ich nie dorthin gehen würde. Kalifornien bedeutete Küste, und die Küste bedeutete Gefahr. Dann kam der Sturm. Es war ein Donnerstagabend im Oktober, ein Arbeitstag, der sich endlos gezogen hatte. Der Himmel war schwarz, die Straßen glänzten nass. Das Radio warnte vor Überschwemmungen im Landesinneren und die Polizei leitete den Verkehr um. Als ich in die Nähe der Absperrungen kam, winkte ein Beamter mich nach rechts. »Die Hauptstraße ist überflutet. Nehmen Sie die Küstenstraße. Da ist's frei.« Mein Magen zog sich zusammen. »Gibt es keine andere Route?« »Nicht, wenn Sie nach Norden wollen. Keine Sorge, es ist nur Regen.« Ich hätte umdrehen sollen. Stattdessen fuhr ich weiter, der Anweisung folgend. Die Küstenstraße zog sich wie eine dunkle Schlange entlang der Felsen. Der Regen fiel so dicht, dass die Scheinwerfer nur eine weiße Wand aus Wasser beleuchteten. Unter mir, kaum sichtbar, lag das Meer. Ich hörte es mehr, als dass ich es sah. Ein donnerndes, rollendes Atmen, das mich sofort an etwas erinnerte, das ich zu vergessen versucht hatte. Mein Herz schlug zu schnell. Ich zwang mich, auf den Asphalt zu starren. Doch dann kam das Schleudern. Das Auto verlor auf einer Pfütze die Haftung. Ich trat auf die Bremse, aber das Fahrzeug glitt wie schwerelos dahin. Die Lenkung reagierte nicht. Die Reifen fanden keinen Halt. Dann ein Aufprall, metallisches Kreischen, splitterndes Glas. Und plötzlich war da kein Boden mehr. Ich fiel. Das Auto stürzte vielleicht 10 Meter tief, ehe es mit einem Krachen im Wasser landete. Die Kälte schlug mir wie ein Schlag in die Brust. Ich schrie, doch meine Stimme wurde vom Wasser verschluckt. Es drang durch jede Ritze, stieg rasend schnell. Ich löste den Gurt, griff nach dem Nothammer im Handschuhfach. Meine Finger zitterten, suchten Halt. Der Druck ließ die Türen blockieren. Ich schlug gegen das Seitenfenster. Einmal, zweimal, bis das Glas zerbarst. Eine Flutwelle aus Dunkelheit riss mich hinaus. Ich tauchte, kämpfte mich nach oben, keuchte, als meine Lungen endlich Luft fanden. Über mir peitschte der Regen, um mich herum das schwarze Meer. Ich sah keine Küste, keine Lichter, nur Wellen und Dunkelheit. Ich begann zu schwimmen, ziellos, panisch. Dann sah ich sie. Ein Licht unter der Wasseroberfläche. Erst eines, dann viele. Dutzende. Sie glitten näher, lautlos. Ich kannte diese Gestalten, obwohl ich gehofft hatte, sie nie wiederzusehen. Ihre Haut schimmerte bleich, fast silbern. Ihre Augen waren tiefer als jedes Meer, ihre Bewegungen fließend wie Strömungen. Der Gesang begann. Nicht hörbar, sondern fühlbar. Eine Melodie in meinem Kopf, süß und schrecklich zugleich. Sie versprach Frieden, Ruhe, Heimkehr. Ich spürte, wie die Panik wich, wie mein Körper schwerelos wurde. Mein Verstand kämpfte, doch mein Wille zerfiel. Eine von ihnen tauchte auf, so nah, dass ich ihre Gesichtszüge erkannte. Sie war dieselbe, die mich auf Coral Island gesehen hatte. Sie lächelte. Ich wollte fliehen, doch meine Muskeln gehorchten nicht. Ich sank, langsam, hinunter in das dunkle Leuchten. Hände griffen nach mir, kühl und weich, zogen mich tiefer. Ich öffnete den Mund, schrie, und das Meer füllte meine Lungen. Ein grelles Licht durchschnitt die Dunkelheit. Stimmen hallten über das Wasser, menschliche Stimmen. Ich sah Scheinwerfer, Boote. Der Griff ließ nach und ich stieg nach oben, spürte, wie meine Brust brannte. Ich brach durch die Oberfläche, hustete, keuchte, rang nach Luft. Hände packten mich, zogen mich an Bord. »Er lebt!« rief jemand. Ich hustete Wasser und blickte zurück. Zwischen den Wellen schimmerten Gesichter. Sie sahen mich an, still, wartend, nicht zornig, nicht traurig. Nur geduldig. »Bleib wach«, rief jemand über mir, doch ich hörte ihn kaum. Ich spürte nur den Sog unter mir, das leise Rufen, das nie aufgehört hatte. Ich wusste, sie würden wiederkommen, vielleicht morgen, vielleicht in Jahren. Das Meer vergisst nicht, und ich war längst Teil davon. Ich erinnere mich an das Geräusch der Sirenen, an das grelle Licht der Scheinwerfer, an das Rufen fremder Stimmen, das durch den Regen zerrissen wurde. Als man mich aus dem Wasser zog, fühlte sich mein Körper an wie ein leerer Behälter. Kalt, schwer, fremd. Hände packten mich, Stimmen schrien Befehle, doch sie erreichten mich nur gedämpft, als kämen sie durch eine dicke Wand aus Wasser. Ich lag auf der nassen Trage, während jemand mir Sauerstoff über das Gesicht hielt. Die Wellen schlugen gegen das Boot. Und irgendwo hinter all dem Lärm hörte ich es wieder. Das leise, unaufhörliche Summen. Es war kein Wind, kein Donner, kein technisches Brummen. Es war die Melodie. Gedämpft, fern, aber eindeutig. Im Krankenhaus sagten sie, ich hätte Glück gehabt. Der Arzt, ein junger Mann mit müden Augen, erklärte sachlich, sie waren mehr als 4 Minuten unter Wasser. Das hätte tödlich enden können. Ich nickte, unfähig, etwas zu erwidern. Ich wusste, dass sie mich hätten behalten können, wenn sie gewollt hätten. Die Polizei stellte Fragen. Woher ich kam, warum ich auf der Küstenstraße gefahren sei, ob ich jemanden gesehen hätte. Ich antwortete mechanisch, nannte es einen Unfall. Niemand zweifelte. Niemand fragte nach den blassen Gesichtern unter der Oberfläche. Meine Mutter holte mich nach 2 Tagen ab. Sie umarmte mich fest, sagte, ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich lächelte, aber das Lächeln fühlte sich falsch an. Ich war nicht sicher, ob ich wirklich zurückgekehrt war. Zu Hause lag ich tagelang wach. Wenn ich die Augen schloss, sah ich sie wieder. Ihr Gesicht, ihr Blick, der mich unter der Oberfläche festgehalten hatte. Sie war nicht wütend gewesen, nicht grausam, nur geduldig. Erwartend. Nachts hörte ich das Tropfen des Regens gegen die Fensterscheibe. Jeder Tropfen klang wie ein ferner Ruf. Ich stand auf, ging zum Fenster und sah hinaus. Im Schein der Straßenlaternen glitzerte das Wasser auf dem Asphalt, sammelte sich in Pfützen. Sie sahen harmlos aus, aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass jede dieser Pfützen, jeder Tropfen, ein Teil von etwas Größerem war. Ich begann, Spiegel- und Glasflächen zu meiden. Zu oft glaubte ich, in Reflexionen etwas anderes zu sehen. Eine Bewegung, eine Welle, ein Gesicht, das nicht meines war. Ich zog den Vorhang zu und ließ das Licht an, selbst nachts. Doch selbst dann hörte ich es. Ein dumpfes Rauschen, das nicht verstummte. 2 Wochen nach dem Unfall erhielt ich einen Anruf. Die Nummer war unbekannt. Ich zögerte, nahm aber ab. Eine vertraute Stimme sagte: Miller. Ich erkannte sie sofort. Pierce. Wie haben Sie mich gefunden? Ich habe es in den Nachrichten gesehen. Ein Autounfall an der Küste. Ich wusste, dass es Sie irgendwann wieder rufen würde. Was wollen Sie? Fragte ich leise. Ich will, dass Sie verstehen. Sie haben überlebt, weil Sie es wollten. Aber das bedeutet nicht, dass Sie frei sind. Ich weiß, sagte ich und spürte, wie sich Gänsehaut auf meinen Armen bildete. Ich höre Sie noch. Dann sind Sie immer noch verbunden, antwortete sie. Ich habe Ihre Akte behalten. Wir haben Berichte von anderen Männern, die überlebt haben, wenn auch nur kurz. Einige verschwanden später spurlos. Andere was? Andere sind freiwillig zurückgegangen. Ich schwieg. Draußen rauschte der Wind, trug das Echo eines nahen Gewitters mit sich. Was soll ich tun? Fragte ich schließlich. Pierce antwortete nicht sofort. Dann sagte sie: Bleiben Sie weit weg vom Meer. Kein See, kein Fluss, kein Regenwasserbecken. Sie brauchen nicht viel, um sie zu finden. Und hören Sie niemals auf Ihren Gesang. Die Leitung knackte, dann brach die Verbindung ab. Ich versuchte zurückzurufen, aber die Nummer existierte nicht. In dieser Nacht träumte ich von der Insel. Ich sah die Station, die im Mondlicht wie ein verlassener Körper wirkte. Überall Wasser. Es tropfte aus den Wänden, sammelte sich auf dem Boden, floss durch die Türen. Ich ging durch die Flure und jeder Schritt hallte wie in einer Kathedrale. Dann sah ich sie wieder. Die Frau mit dem dunklen Haar. Sie stand im Flur, barfuß. Das Wasser reichte ihr bis zu den Knien. Ihr Mund bewegte sich, doch kein Laut kam heraus. Trotzdem verstand ich sie. Du gehörst uns! Ich wachte schreiend auf. Meine Bettwäsche war durchnässt, obwohl ich nicht geschwitzt hatte. Ich roch Salz. Von diesem Tag an begann ich, die Welt anders zu sehen. Wasser war überall. Im Nebel über der Straße, im Dampf des Kochtopfs, im Atem der Menschen. Es war unmöglich zu entkommen. Ich verstand, was Pierce gemeint hatte. Sie waren geduldig. Sie warteten. Eines Abends, Monate später, als ich von der Arbeit kam, hörte ich wieder die Melodie. Diesmal nicht im Traum, sondern deutlich durch das geschlossene Fenster. Ich trat hinaus auf den Balkon. Der Himmel war schwarz und Regen fiel in dichten Schleiern. Zwischen den Blitzen sah ich etwas, weit entfernt, am Horizont. Lichter. Bewegten sie sich? Nein. Sie tauchten auf und verschwanden. Rhythmisch, als würden sie atmen. Ich stand da, regungslos, während der Regen über mein Gesicht lief. Die Tropfen schmeckten nach Salz. In diesem Moment wusste ich, dass es keine Flucht mehr gab. Ich konnte Jahre, Jahrzehnte, vielleicht ein ganzes Leben lang Abstand halten, aber sie würden immer da sein. Unter der Oberfläche, lauernd, rufend. Und irgendwann, wenn meine Kräfte schwanden, würde ich aufhören zu widerstehen. Ich würde dem Gesang folgen, dorthin, wo die Tiefe anfängt. Denn das Meer vergisst niemanden, der es einmal gehört hat.